Close to him.
Conventional.
Und willkommen beim Biertacher Podcast 193. Sie hören
den Gregor,
Klaus
und den Horst. Wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, 1070 Wien, und wir schreiben den
16. Februar 2015. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich. Vielen Dank an dieser Stelle.
Und herzlichen Dank an alle unsere Flatterer, speziell Ajuwo, ich merke mir den Usernamen noch immer nicht ganz, und Bernd Schlapsi und alle anderen, die uns flattern. Kleiner Tipp, bitte persönlich flattern, dann kann ich mich auch persönlich bedanken.
Okay.
Ja, damit komme ich zur rituellen Frage. Klaus, du hast ein großes Thema am Herzen.
Ein großes Thema.
Kannst du nur in einem Satz das Thema umschreiben, damit ich noch höflichkeitshalber den Gregor fragen kann?
Ja. Wie beschreibe ich das? Um es kurz zu machen, es geht um XOR DDoS. Die Systemadmins sollten davon gehört haben, der Rest der Welt wahrscheinlich nicht. Und ich werde mal versuchen, das ganz grob zu umreißen, worum es eigentlich geht.
Sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe mir die Cleveland Show angeschaut, also ein weiterer Ausflug in die amerikanische Zeichentrickserienwelt.
Yeah.
Und ja, das war es eigentlich. Irgendeine kleine Tech-News habe ich auch noch, aber das werde ich dann bei Zeiten zwischenstreuen.
Okay, ich möchte ein bisschen so allgemein ranten über Facebook und habe mit Kindern relativ viel Zeit verbracht, weil ich viel unterrichtet habe, kann da ein bisschen erzählen. Mhm. Und sonst bin ich jetzt Azure mit Park and Recreation, also bin jetzt so weit, dass ich die aktuellen Folgen schon schauen kann da ein bisschen erzählen. Und ja, ich habe noch ein paar Interviews von der FOSDEM in Belgien, vielleicht können wir diese Sendung wieder eins dran schnitzeln.
Mhm. 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 Und ihr habt beide Banana Peas bekommen, oder
Blau? Ja, Banana Pea, ja, danke, dass du mich erinnerst. Genau. Was habe ich das ganze Wochenende gemacht? Genau. Banana Pea, ja.
Banana Pea.
Und Raspberry Pea.
Okay.
Und du hast auch Banana Pea.
Über Banana Pea will ich heute nicht sprechen.
Ja.
Okay. Da ist der Blutdruck einfach noch zu hoch.
Okay, das muss ich noch abkühlen.
Nein, Banana Pie ist das Projekt, was ich glaube ich das letzte Mal angedeutet habe, was ich heute machen will. Also vorstellen wollte, und nein, das ist voll daneben gegangen. Und ich sag mal, ich verspreche nächstes Mal darüber zu sprechen.
Kein Problem. Sprich,
ich hoffe, dass bis dahin dann funktioniert. Gut. Aber wie gesagt, wie, was, wo, das bleibt für den Moment noch geheim. Soll ja auch einen Anreiz geben, die nächste Folge zu hören.
Teaser.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Klaus. Ich glaube, dem pulsiert es am meisten.
Ja, machen wir das.
Klaus, ich werde versuchen, das runterzudampfen, dass es normal für Normalbürger verständlich wird, ja?
Na okay, gut, probieren wir es einmal.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dein Server ist unter Attacke vom kleinen grünen Männchen.
Ja, fangen wir mal der Reihe nach an. Ich bin letztens beim Durchschauen von die Logfiles, oder vielmehr bin draufgekommen, der Raspberry Pi ist etwas warm im Leerlauf, so 44, 45 Grad, hab mir gedacht, okay, das ist ein bisschen viel fürs Nichtstun.
Okay.
Schauen wir mal nach, was denn los ist.
Und dazu muss man sagen, dein Raspberry Pi tut einfach so nichts in deinem Wohnzimmer, oder du betreibst einen Server oder irgendeinen einen Prozess auf ihm, der im Internet hängt?
Ja, da liegt ein kleiner Webserver drauf, aber da der nicht publiziert ist, weiß das eigentlich keiner, und entsprechend viel tut er auch. Also der ist halt nur da, damit ab und zu mal was blinkt, so auf die Art. Nee, also er macht nicht wirklich was. Ich mache halt immer wieder kleine Projekte drauf. Ja. Aber das war halt wieder so eine Phase, wo einfach nichts passiert drauf. Und auf einmal hat er 44, 45
konstant.
Grad.
Konstant, okay.
Naja, nicht konstant, aber das hat auch mal grundsätzlich gar nichts zu haben. Und wie gesagt, dann haben wir angefangen nachzuschauen, was ist hier überhaupt los.
Mhm.
Logfile dicht bis oben hin. Mit einer bestimmten IP, Moment, ich such's mal schnell raus, im IP-Bereich, weil der wird nachher noch wichtig. Und zwar betrifft's den IP-Bereich 103.42.124 komplett, also 0 bis 255.
Gut.
Dieser IP-Bereich gehört einer chinesischen Firma. Und zwar der Hetai, nicht Incorporation, Limited, glaube ich, sind sie. Mhm. Ja, gut, soweit eigentlich nichts Außergewöhnliches. Also schreibt man mal eine Abuse-Meldung, blöd wie man ist. An dieser Stelle sei angemerkt, bevor man jemals eine Abuse-Meldung losschickt, sollte man sich gefälligst mal anschauen, mit welchen Idioten das man da zu tun hat. Der spart auch wieder Ärger und Nerven, weil da wird nie was zurückkommen, aber ich gebe Ihnen natürlich eine real existierende E-Mail-Adresse und einen Ausschnitt aus dem Log-File. Mhm. Das ist in dem Fall alles andere als clever. Aber okay. Na gut, nach Suchmaschinen als Vertrauensbefragen war ziemlich schnell klar, hier geht es um einen sogenannten XOR-DDoS.
Okay.
Der ist bekannt seit 15. November 2014. Also nicht mehr ganz so neu.
Mhm. Also wir sprechen hier von einem Angriff auf Server. Jemand greift Server an. Kapiere ich das richtig?
Ja, es geht um Serverangriffe. Und zwar konkret um SSH, also Port 22 und dann nur in Root-Account. Um das gleich mal vorwegzunehmen. Also mit Windows-Rechner geben sie sich nicht ab.
Mhm. Also die greifen eigentlich gezielt Linux-Rechner an. Kann man das so sagen?
Die greifen gezielt das an, was dauernd läuft. Also ARM-Architekturen. Das heißt, die können x86, können ARM-Architekturen und eigentlich das ganze Kleinzeug.
Mhm. Also sprechen wir jetzt so von Routern oder von...
Auch. Mhm. Also so ein OpenWRT zum Beispiel kannst du mit genauso nehmen. Du kannst theoretisch damit... Also wenn du glaubt hast, du musst dein Android-Handy jetzt unbedingt einen SSH-Client aufmachen.
Bist du natürlich dann auch, also einen SSH-Server aufmachen.
Ja, genau. Ja klar, natürlich Server.
Ja, dann bist du aber dann kriegst du genau auch diesen Angriff an. Ja, das ist natürlich.
Dann hast du ihn sicher schon gekriegt. Mhm.
Okay, und was wollen die jetzt eigentlich? Also weiß man das, was die machen mit dir? Also die installieren dann Bots auf deinem Root-Account?
Die installieren da ein DDoS-Bot-Netzwerk und die hämmern halt schön systematisch auf alles drauf, was sie irgendwie finden. Mhm. So, jetzt mal kurz zur Architektur des Ganzen, weil das ist richtig, richtig pervers. Also aus dieser genannten 103.41.124er-Range wird erst einmal Brute-Force draufgehämmert, was das Zeug hält. Wir reden also dann als Hintergrundrauschen von einer Angriffsbreite von ca. 20.000 Angriffen pro Tag am Server. Also da geht richtig was drauf. Mhm. Also wenn man jetzt keine fette Anbindung für einen Server hat, dann merkt man das schon in der Leitung.
Okay.
Also die greifen praktisch im ersten Schritt an. Sie haben in die ersten Versionen Standardpasswörter genommen, wie man es halt allgemein so macht, die Top 500 Listen und solche Sachen.
Also Wörterbuch unterstützt, gehen Sie da Brute-Force-mäßig?
Pro Angriff, den Sie fahren, mit einer IP, machen es wohl so um die 2.500. So in der Größenordnung läuft das. Mhm. Und dann kommt halt die nächste IP durch. Und wie gesagt, also die hämmern da relativ systematisch drauf.
Okay.
So, das schaut folgendermaßen aus. Die kommen rein, locken ein, locken kurz darauf wieder aus, ohne dass man irgendwas sieht. Warum man nichts sieht, ist relativ einfach, weil die ganzen Linux-Server ja unter OpenSSH laufen. Und OpenSSH ist standardmäßig so konfiguriert, dass Remote-Befehle nicht gelockt werden. Mhm. Ist natürlich eine blöde Geschichte. Also, wenn du jetzt den Log-Level auf extrem hoch stellst,
siehst du mal gar nichts.
Also, selbst unter der eingeschränkten Verbose-Version steht es noch nicht drin, dann ist da nichts zu wollen, man sieht nichts.
Nein, also du kannst dann höchstens sehen, dass dich da jemand einfach
also in der rausgelockt hat. Aber im ersten Schritt passiert eh nicht wirklich was.
Okay.
Die schauen bloß das Passwort, geben an den nächsten Server weiter. Der kommt dann aus einem anderen IP-Bereich. Mhm. Der loggt sich dann einmal ein, droppt einfach zwei Befehlszeilen, die im Prinzip nichts anderes machen, wie jetzt einfach mal im Kernel zu analysieren. Und schicken dann einen GET-Aufruf an einen Server, der die ganzen Versionen liegen hat.
Okay, da wird schon advanced, oder
ja. Die ganze Geschichte wird noch so richtig ausgefuchst. Also wie gesagt, er schickt diesen GET-Befehl los, damit macht er die Verbindung auf und schickt einmal einen Wert vom Kernel drüber, aus dem er rekonstruieren kann, was in dem Kernel drin ist. Mhm. Also mit welchem System es grundlegend zu tun hat, und das ist nicht nur UNMR oder so mit der Versionsnummer, sondern das ist dann, da gibt es eben einen Parameter, mir fällt der Name gerade noch ein, vielleicht finde ich es auf die Schnelle. Hat jetzt keinen Wert. Auf jeden Fall, der schickt die relativ genaue Architektur rüber. Mhm. Es wird nachgeschaut, haben wir die Architektur schon mal gehabt? Ist sie schon mal gebaut worden? Wenn ja, liefert er direkt einmal die Architektur aus und installiert über Skript eben. Das Ganze ist XOR verschlüsselt, daher auch der Name XOR DDoS.
Okay.
Und installiert dann über Skript erst einfach mal diesen Rootkit drauf.
Und Rootkits bekanntermaßen, dann heißt es eigentlich Game Over, weil wenn mal beginnt der Kernel zu lügen, dann ist man
das ist ja ziemlich unbekannt.
Hilflos.
Und könntest du als Admin jetzt zu diesem Zeitpunkt, wenn du dich jetzt einloggst, außer dass die Temperatur höher ist und der Traffic höher ist, würdest du merken, dass dein System jetzt eigentlich ferngesteuert wird?
Nein.
Also wenn du jetzt sehr arglos bist und dann nicht ständig Lochfiles, die nicht gemacht sind, beobachtest und sonstiges, würdest du das nicht einmal mitkriegen.
Der war ja nur warm wegen der Brute Force-Attacke.
Mhm. Und die ist jetzt dabei.
Ich habe jetzt im Router selber die Firewall angeschaltet.
Nein, ich meine, wenn er erfolgreich war und das Rootkit drauf installiert hat.
Nein, der macht ja Tarnung dann auch noch weiter. Also der kommt dann immer wieder mal vorbei und hämmert trotzdem drauf, weil sonst wüsstest du ja, dass er drin war.
Schlau.
Und dieses Rootkit, das schlägt also jetzt eigentlich
bis jetzt Befehle.
Also zwar nicht für immer, aber so 3, 4, 5 Mal kommt er dann wohl schon mal vorbei und hämmert dann ein paar Stunden drauf.
Mhm.
Also das ist richtig grob, was die da machen.
Ja.
Aber jetzt mal zu dem interessanten Fall. Dieses Package ist noch nicht vorhanden und er braucht ein neues Bild für deinen selber gebauten Super-Hyper-Extra-Kern.
Mhm.
Dann macht er das ganz einfach. Er nimmt einmal die Header, packt die als TGZ ein und schickt die mal kurz zum Server.
Praktisch, da stehen natürlich die Informationen drinnen,
dort was für
Module geladen sind.
Dort hast du eine automatische Bildroutine.
Das heißt, er tut Custom für deinen Kernel, baut er sich ein Rootkit. Ja. Ist das geil?
Bevor ich es vergesse, nochmal kurz zur Erkennung. Dadurch, dass das Ding verschlüsselt ist, kannst alles, was Virenscanner heißt, in die Tonne treten. Weil wie jeder halbwegs versierte Mensch weiß, arbeiten Virenscanner ja nicht damit, dass man die ganzen Dateien hin und her schickt. Das wäre ja ein bisschen... Sondern die arbeiten ja nur mit den Hash-Werte der Dateien. Und du hast mit jeder Verschlüsselung natürlich einen anderen Hashwert.
Mhm.
Also spricht da kein Virenscanner drauf an, weil er die ganzen Dateien alle nicht kennt. Deswegen auch die Verschlüsselung. Also wieder mal Fehlanzeige. Der Punkt geht eindeutig an die Betreiber dort.
Mhm.
Ja, naja, auf jeden Fall, er packt die Header ein, schickt die hin und schickt dann halt mal einen fertig gebauten Rootkit wieder zurück.
Das hat er jetzt aber auch für alle anderen gleichartig konfigurierten Kernels, ne?
Ja, genau.
Also der ist eigentlich evolutionär ein Superlerner.
Ja.
Auch die Masse, die er dann angebaut Kernels sieht und so.
Wahnsinn. Ich werde das aus wissenschaftlichen Zwecken voll cool, auf diese Datenbank zugreifen zu können, dass du siehst, was für Kernels gerade im Umlauf sind. Also.
Ja, hat sicher wertvolle Daten drin.
Ja. Die sind, glaube ich, in Taiwan drüben, also kannst du mal anrufen. Die Nummer steht ja im Whois, kannst du ja mal anrufen und fragen, ob sie dich nicht zu wissenschaftlichen Arbeit zur Verfügung stellen.
Also ich bin 15 für Jugendvorstand für vorwissenschaftliche Arbeit.
Ja, genau, sowas in der Art. Die werden zwar nicht wissen, was eine vorwissenschaftliche Arbeit ist, weil ich glaube, außer in Österreich weiß das überhaupt keiner. Aber gut, wie auch immer. Zurück zum Thema. Ja, und dann gibt es noch die Variante, dass die Header nicht vorhanden sind, weil die brauchst du ja nicht zwangsläufig.
Mhm.
Und die ganzen dann auch gelöscht haben oder sonst was.
Ja, kannst du ja dann einfach
unterhauen. Lass mich raten, da gibt er nicht auf.
Der gibt sowieso nicht auf.
Sondern?
Er schaut sich mal an, was da so ist, macht einmal eine grobe Analyse und macht einmal so über den Daumen gepeilt, schießt da was rüber.
Also er hat sozusagen ein Kernel-Analyse-Tool.
Wie gesagt, das ist ja das, was der zweite Angriff, vor dem du auch nur wieder ein Ausloggen siehst, innerhalb kurzer Zeit, das ist genau das, was der macht. Der spielt über ein paar Zeilen als Shell-Skript das quasi ein und wie gesagt, das Remote ist, wird es nicht gelockt.
Und das ist auch die Wahrscheinlichkeit groß. Also viele haben, also ich kann mir vorstellen, viele haben auch keinen wirklich superen Custom-Kernel und wenn da schon sieht, okay, da ist das Debian-Paket und diese Version gebaut, dann hat er ein einfacheres Spiel, beziehungsweise halt so mit Tools, mit LSMod oder so, kriegst du auch einiges raus.
Achso, also ja, auch ohne, genau, das habe ich jetzt hier auf der Aufnahme noch nicht erwähnt, das habe ich vorhin mal kurz gesagt. Wir reden hier bei Größenordnung von 4 Distributionen von 41 Versionen. Also allein von der Malware her.
Ja.
Und sag als Admin, wenn ich jetzt da irgendwie, kann ich mit LS nach einer bestimmten Datei suchen oder so, um festzustellen, ob mein System infiziert ist? Oder ja, habe ich Möglichkeiten sozusagen zu entdecken, dass ich verseucht bin?
Ja, das ist alles gelistet. Den Artikel von FireEye, den wäre anschließend dann auch in die Shownotes reinhängen.
Das ist wahrscheinlich nur solange das Rootkit noch nicht vollständig installiert ist, oder? Es wird ja Sinn machen, weil als Rootkit kannst du irgendwie lügen. Und
nee,
dann
er muss ja in die ETC, in die INIT und so weiter, muss er sich ja reintragen.
Ja, aber da kann ja dann beim wenn der Kernel schon in einem seiner Gewalt ist, braucht er ja bei dem LS dann nichts.
Das LS umbinden.
Ja, oder so, irgendwie. Ich meine, ja, dem Oberhebel, ja, genau.
Also, durch das, dass er den Angriffsweg wählt, hat er dann natürlich im ersten Schritt jetzt nicht die Möglichkeiten, das alles zu ändern.
Genau, also da hättest du dann
das
auch.
Kann dann sein, dass er das eventuell im zweiten Schritt macht, also über die Steuerung. Aber das weiß er jetzt dann auswendig.
Aber im ersten Schritt hätte man dann noch schon, hat man da auf jeden Fall, ist auch empfohlen irgendwie, das dann so anzugehen mit diesem, dass man nachschaut, ob sich da im etc. was geändert hat irgendwie.
Also wenn ich das zusammenfassen darf, es ist derzeit von einem chinesischen Ursprung aus ein sehr raffinierter Angriff, der versucht, ständig im Internet anwesende Server zu übernehmen und dort Rootkits, also Bots zu installieren, die dann auf Kommando irgendwas machen. Genau. Wahrscheinlich Denial of Service Angriffe oder so.
Der macht eben DDoS-Angriffe über dieses Botnetzwerk.
Tja.
Aber wie gesagt, also gerade die Struktur des Angriffs als solches ist wirklich extrem ausgefuchst.
Ja.
Das ist also richtig.
Statu, sagen wir, ne?
Ich weiß.
Und
falls, gut auf,
falls jetzt
für gute Sachen
Alu-Tinfoil-Head
oder so. Ja,
so genau. Und falls wir jetzt einen halbversierten Hörer haben, der jetzt vor lauter Panik nicht weiß, was er tun soll, die einfachste Gegenmaßnahme ist, die Heizung zurückdrehen und schlicht und einfach allow user in der SSH desetzen.
Ja, und dann den
Root Account deaktivieren, allow user.
Das kann man ja sehr generell vielleicht als Rat geben, einfach den Root für direkten SSH-Zugriff Account nicht freizugeben.
Der ganze Angriff nur auf den Root Account geht und auf keinen weiteren, ist damit eigentlich die Angriffsfläche weg. Was natürlich dann immer noch massiven Traffic erzeugt. Und ja gut, generierte Passwörter habe ich, glaube ich, jetzt eh schon das eine oder andere Mal erwähnt. Also
ja,
braucht man nicht weiter drüber reden.
So, genau.
Nee, aber wie gesagt, also als einfachste Gegenmaßnahme im Router mal schauen, ob ein Firewall drin ist. Mhm. Dann einfach komplett den Bereich auf Deny setzen. Ist einmal das erste vielleicht. Und Router-Account deaktivieren sowieso.
Gut.
Das
okay. Und wie gesagt, du postest den Link, wo man...
Ich poste den Link... Wie gesagt, das ist eigentlich relativ komplexe Materie, das jetzt in einfachen Worten auf 2-3 Sätze runterzubrechen.
Schwierig, aber wir haben es angerissen.
Also, wie gesagt, also die, die sich dafür interessieren, ich werde das entsprechend verlinken. Da ist eine schöne Grafik dabei, nochmal, wie der Angriff funktioniert.
Mhm.
Also richtig schön mit Backup-Server und so, für die Builds, für eigenen Build-Server, Control-Server und so weiter. Also richtig komplett aufbaute Infrastruktur. Da hat sich jemand richtig Arbeit gemacht.
Mhm.
Und ja, ob das eine Privatperson erstens finanzieren kann und zweitens das Know-how in sich vereint, habe ich doch gewisse Zweifel.
Ja, also
Erinnert mich jetzt sehr an die Natur, an die Evolution. Da gibt es ja auch super raffinierte Parasiten, die so über mehrere Wirte kreisen und die Ursachen ja, aufführen, um andere als Zombie zu übernehmen.
Die Virus-Analogien ja. So in diesem Bereich oder so.
Also wie soll ich sagen, Computer leben. Also man sieht...
Nein, sie leben nicht.
Sagen wir so, Informatik lebt. Ne? Also da tut sich was, das ist kein totes Gebiet. Wo.
Das auf jeden Fall.
Wenn er leben würde, würde ich das sofort beenden.
Okay, okay.
Ich kann mich ganz am Ende
hin. Ah, okay, okay. Hinklinken. Ja, ich habe ausnahmsweise ein Hardware-Thema. Ich habe, wie auch eben der Klaus, einen Banana Pi und bin stolzer Banana Pi-Besitzer.
Sehr gut, sehr gut.
Hast du die SATA schon aktiviert?
Ja, und ich habe eine SATA-Platte angeschlossen an den Banana Pi.
Wie funktioniert sie denn?
Ja, und zwar, sie funktioniert. Ich habe stolze, Moment, es ist eine 2 Terabyte SATA-Platte. Mhm. Und ich habe einen großen Teil eines Sonntags damit verbracht, 600 Gigabyte drauf zu spielen. Ja, okay. Nämlich von allen diversen Rechnern im Wohnungsverbund einmal alles dort also drauf gebeamt.
Große Daten zusammenführen.
Ja, ja.
Die Pornosammlung auf den Nas geknallt, ne?
So in etwa. Und ich nehme an, ich habe noch diverse Sachen falsch gemacht. Also ich habe versucht, so einen Samba-Share einzurichten. Und es können jetzt diverse Linux-Rechner witzigerweise auf den zugreifen, auf diesen... Festplatte, die was am Banana Pi hängt.
Okay.
Aber ich habe mehrere Tutorials befolgt, die sich dann gegenseitig wahrscheinlich widersprochen haben. Also es ist noch ein bisschen kompliziert, man muss noch so Passwörter eingeben.
In der Lernphase sozusagen.
Ich bin noch sehr in der Lernphase.
Du kannst die Festplatte ansprechen?
Ich habe jetzt endlich mal einen Computer, wo es mir nicht um die Stromkosten leidet, wenn der wirklich durchrennt.
Ja. Und er macht keinen Sound, oder? Also er ist auch lüfterlos, nehme ich mal stark an, als wieder
Raspberry. In meinem Büro sind schreiende Kinder und blärende Telefone. Also das wäre das geringste Problem. Ja, okay. Aber um Strom wird es mir schon Leitung. Ne? Und beim Banana Pi, das ist jetzt wirklich, wie gesagt, zum Unterschied zum Raspberry Pi kann man halt eine kleine 2,5 Zoll Harddisk direkt anschließen.
Mhm, das heißt.
Ach, sowas hast du, 2,5?
Ja, 2,5.
Okay, vielleicht braucht man einfach zu viel Strom.
Ja, weil da kann ich, genau, und dieses ganze Stromverbrauchsding ist ein großes Thema. Mhm. Ich hatte nämlich von meinem Google Nexus S-Handy so ein Aufladegerät, also was man in die Steckdose steckt und Micro-USB und damit kann ich mein Handy aufladen. Mhm. Und Banana Pi hat ja auch Micro-USB und dann habe ich dann fröhlich daran betrieben. Und du sagst es, das reicht.
Für einen Raspi sollte man 1200 mA haben und für einen Banana Pi ist empfohlen und erforderlich 2000.
Ja, und ich bin jetzt eben drauf gekommen, das war ein großes Problem und jetzt habe ich mal ich habe es dann geschafft, einen Laptop-USB zu Micro-USB-Kabel. Okay. Das heißt, ich habe dann meinen super stromverschluckten Laptop die ganze Zeit laufen lassen, damit er über die Notstromversorgung den bekommt. Und jetzt habe ich mir im Saturn eben um 12 Euro so ein Ladegerät mit 1 Ampere Ausgang gekauft, das ist ganz billig und das kriegt man bei Handyzubehör. Man muss nur schauen, es sollte 1 Ampere draufstehen.
Ich kann mich erinnern,
seitdem läuft das wesentlich besser.
Habe ich mir auch so ein Gerät angeschaut.
Also bitte, ich kann nur sagen, jeder, der irgendeine Art von Pi betreibt, auf keinen Fall diese Handy-Ladegeräte nehmen.
Oder zumindest nachschauen, wie viel die hergeben. Bessere Chancen hat man beispielsweise. Normalerweise schon, aber denken wir zum Beispiel an die Tablet-Technologie, die da liefern die Netzteile schon deutlich mehr. Mhm. Da könnte man gute Chancen haben. Einfach mal zu Hause im Zoo nachschauen, nachlesen. Schadet nichts, muss nicht immer zum Saturn fahren und sich da.
Aber sonst, wenn man sowieso im Saturn redundante Hardware kauft, einfach bei Handyzubehör schauen und die bei dem Handy, also bei diesen Ladegeräten steht das drauf, 1 Ampere Ausgang und dann ist man eigentlich im grünen Bereich sozusagen. Sehr und seitdem funktioniert das auch.
Ich habe weggeschaut, 2 Ampere habe ich halt nirgendwo gehabt als Ausgabe. Also bisher waren das größte irgendwie die 1200 für ein Raspi, was ich damals mit hingehängt habe. Wobei, das hätte mir auch nichts geholfen, weil ich muss ja beides betreiben. 2 Rechner und ein 1200er Netzteil, das wird eher knapp.
Ja, und es läuft, oder?
Es läuft und im Zuge dessen habe ich jetzt dann auch wieder meinen Banana Pi aktiviert, der ist ein paar Monate brachgelegen. Und so damit halt fest herumgespielt und ich habe das jetzt auch gleich mit Schülern von mir ausprobiert, wie die darauf reagieren. Gut. Muss auch sagen, seit ich das letzte Mal hingeschaut habe, vor ein paar Monaten, hat die Raspberry Pi Homepage enorme Fortschritte gemacht. Die hat jetzt halt wirklich ein sehr lesenswertes Teach und Learn Section mit so kleinen netten Grafiken, wo man halt so sozusagen als Lehrer oder als Schüler eine Stunde oder eine, wie soll ich sagen, eine Zeitverschwendungseinheit sozusagen mit vorgegebenem Thema und super, super, super detaillierter Anleitung, was man machen soll.
Du bist der Doku technisch gut vorgekommen. Ah, schön. Du hast ein kleines Foto her von seiner Installation. Hast du auch schon fix aufgestellt bei dir, den Banana Pi, oder ist er jetzt noch so?
Der liegt variabel, so,
wegen den Schülern und so noch
frei. Ja, und die sollen den auch alle angreifen und so. Die freuen sich sehr draufgreifen. Oh, der ist warm und ich resette ihn jetzt. Ritsch! Ziehe da das Steckerkabel raus. Ja,
direkt also, damit achten.
Ja, die Schüler haben wirklich eine große Freude, wenn sie sehen, boah, das alles, also sie sehen irgendwie, das macht, ist jetzt mein Computer und ist nicht ein anonymes Kastel.
Hast du auf deiner Installation jetzt auch eine grafische Oberfläche oben? Oder?
Ja. Und zwar sowohl am Banana Pi, obwohl das eigentlich sinnlos ist für das, für wofür ich ihn brauche. Also als Samba-Share brauche ich nicht wirklich ein X aufsetzen.
Ich finde das sinnlos, das ist kontraproduktiv.
Weil ja, und für einen Raspberry Pi sowieso, weil den verwende ich eigentlich nur als sozusagen Lehr- und Spielgerät. Ja. Aber ich habe mir gedacht, falls ich mal noch einen Computer brauche, soll der Banana Pi auch im Unterricht einsetzbar sein. Also das wollte ich halt. Und da kann ich berichten, dass also ich habe das Debian-mäßige Image, also
es gibt so Raspbian nennt sich
das. Bananian oder so.
Das alles mit Bananen, ach Gott.
Es gibt nämlich witzigerweise das Raspbian-Image für den Banana Pi. Aber das habe ich jetzt nicht genommen, also habe ich genommen, aber war ich noch nicht begeistert.
Banana flavored.
Ja, und also von diesem Bananian, was eigentlich ein Debian ist für den Banana Pi, kann ich berichten, dass mein Lieblingsspiel Crawl Tiles startet, aber nicht spielbar ist, weil jeder Spielzug geschlagene 2 Minuten braucht.
Okay, da gibt es die Performance einfach
also, nicht her für so ein Spiel. Ja, also er kann es zwar aufbauen und so, es kommen keine Fehlermeldungen und es technisch gesehen funktioniert es auch, aber es ist halt von der Geschwindigkeit und von der Grafik her nicht.
Hast du mal versucht, den Grafikspeicher anzupassen?
Habe ich noch nicht gemacht beim Banana Pi, das habe ich beim anderen gemacht, beim Raspberry Pi, da kann man ja das einstellen.
Ist schon eigenes.
Kannst du, glaube ich, beim Banana auch.
Werde ich vielleicht gar nicht.
Habe ich jetzt aber noch nicht probiert, weil das Problem hat sich noch nicht gestellt. Weil ich installiere eigentlich, soweit ich die Freiheit habe, nur oberflächenfrei.
Ohne GUI, ja.
Ja.
Aber gibt es das Raspbian überhaupt ohne GUI? Ein Image ohne GUI, das so defaultmäßig ohne GUI.
Das Raspbian für ein Raspberry Pi ist defaultmäßig, startet es nicht X, du musst Start X eingeben.
Naja, startet nicht X, ist reicht mir nicht.
Achso, du willst, dass es gar nicht drin ist?
Ja, natürlich, weil ein X runterzubekommen mit den Abhängigkeiten, das ist keine schöne.
Bin ich jetzt überfragt, es gibt so eine Seite mit lauter Images, wo man sich die sich auslehnen suchen kann. Ja.
Also ich glaube, das Einzige, was für einen Raspi komplett ohne kommt, ist auch Linux.
Ach, Linux, sag ja.
Die machen das grundsätzlich ohne.
Das ist natürlich angenehm.
Und die anderen starten es halt nicht durch.
Aber installieren es damit wahrscheinlich.
Okay, und aber hast du restliche Desktop-Aufgaben auch irgendwie
probiert? Ja, also ich tue immer, wenn ich ein neues Linux aufsetze, schaue ich halt, ob diverse Anleitungen, die ich beim Unterrichten oder einfach so zum Spielen halt mag, ob die funktionieren. Und da kann ich jetzt berichten von Banana Pi mit dem Raspbian, wenn man keinerlei Einstellungen an Grafikprozessor oder so vornimmt, startet zum Beispiel witzigerweise Neverball. Das ist so ein 3D-Linux-Spiel, was auf fast jeder Distro drauf ist. Das verwende ich immer als 3D-Test. Und es startet, ist aber nicht spielbar, weil sich eben nichts tut. Also es happert dann an der Geschwindigkeit. Aber das, für mich ist das schon sehr positiv, dass es überhaupt startet und der Sound kommt und so. Detto Crawl.
Ja,
und sonst, man kann aber programmieren. Zu meiner großen Freude funktionieren die Pygame-Libraries problemlos. Und er ist schnell genug, dass man jetzt kleine Programmieraufgaben sogar erledigen kann, wenn man jetzt nicht Eclipse installiert oder irgendwas Monstergroßes. Und wenn man einfach so ein bisschen coden will oder ein bisschen coden herzeigen und so, das geht auf einem Banana Pi eigentlich recht angenehm.
Ja, besonders wenn man es nicht am selben Banana Pi auch gleich die Spiele so ausführen und rennen muss. Man kann sie auch rein als Programmiermaschine und irgendwie die Pi-Pakete dann raushauen und auf einer anderen Maschine laufen lassen. Würde das funktionieren? Das Compiler-mäßig?
Ja, nein, da bin ich jetzt überfragt einfach. Ja. Also wenn ich was programmieren möchte, ich schon auf der selben Maschine gleich
ausprobieren. Ich habe es mir gerade überlegt, wie das dann nämlich praktikabel sein könnte in der Spieleprogrammierung. Ich schätze mal, bei den Spielen wird es halt wirklich dann an der Grafikeinheit scheitern. Das wird dann einfach ein Problem stellen.
Also grundsätzlich kannst du es natürlich schon cross-compilen. Ob man das unbedingt machen will, für Masochisten ist das sicher das Höchste, aber
Okay.
Na gut. Also ich muss jetzt auch dazu sagen, dass ich in den Kursen immer Python verwende, was ja eigentlich keine Compile-Zeit hat, sondern es eine Interpretersprache ist. Ne? Und ich habe jetzt mit Bananapy jetzt noch nicht sehr viel in der Praxis gearbeitet, aber ich habe gesehen, die wichtigsten Sachen von mir funktionieren. Also ich könnte notfalls sozusagen als Mikroschulungs-PC verwenden, aber es wäre halt in gewisser Weise spaßfrei, weil die wirklich leibenden Sachen, für die hat halt nicht die Performance. Okay. Zumindest so, wie ich ihn derzeit eingerichtet habe.
Das ist eine gute erste Einschätzung, okay.
Ich kann andererseits aber erzählen, dass vom Raspberry Pi, und zwar habe ich da glaube ich das Modell B, also den noch mit nur zwei USB-Slots, da habe ich dann auch herumgespielt und habe mir gedacht, ja komisch, wenn ich Pygame, also das ist eine Grafik-Sound-Bibliothek für Python, wenn ich die starte, dann sagt er STL Parachute Open und meine Lieblingsspiele starten nicht und so, und was soll das alles, bis ich jetzt drauf gekommen bin, das lag am Netzteil. Also irgendwie, möglicherweise war es noch ein anderer Fehler, aber es kommt mir so vor, als weil er zu wenig Strom hat, startet er, aber macht dann ganz depperte Fehler, dass du ein aufwendiges Spiel startest. Und das ist natürlich extrem unangenehm, weil du zuerst gar nicht überblickst, warum es den Fehler überhaupt hast.
Vor allem, wenn die Fehler nur teilweise nochmal reproduzierbar sind.
Ja, also müsste ich jetzt eigentlich schauen, ob ich mit dem alten Netzteil wirklich den Fehler wieder kriege. Ja. Und sonst, ich weiß nicht, interessiert euch das?
Ja.
Raspberry Pi mit kleinen Kindern?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Okay. Also das, glaube ich, jeder Vater, der sich so, ja, für meinen Sohn kaufe ich jetzt einen Raspberry, damit er programmieren lernt, also, wer ja auf der Schiene ist.
Naja, ist ja auch insofern interessant, weil das ja das ursprüngliche Ziel des Raspberry Pis
genau
eigentlich
wird ist. Wird auch in England eingesetzt als Schulcomputer. Genau. Ja. Also, und ich spreche jetzt noch von dem B-Modell, also nicht von dem Modell 2, was wir letztes Folge besprochen haben, was ja um einiges Hardware stärker ist.
Naja, und B heißt ja eigentlich nur, dass die Ethernet-Anbindung ist.
Weil der genau,
A, ja. Der A war ja die Variante ohne Ethernet, die dann erst nach dem B kommen ist. Das, was du meinst, ist wahrscheinlich der B-Version 1 noch.
Ich habe 512...
Das ist der schon
Ist der
2.
Haben Sie den B Plus oder was?
Nein, nein.
Das aber ich habe nicht den 2er. Ich habe nur zwei USB-Ports. Der 2er hat doch 4.
Der Raspberry 2, ja, aber Version 2.
Ah, okay, also ich habe einen Raspberry B Version 2.
Genau.
Okay.
Das war doch schon der mit
möglicherweise.
Mehr RAM, ich habe noch einen.
Ein paar Monate alt.
Und dann gab es noch anschließend den 2B Plus,
ja,
hat er dann geheißen, wo es eben in GPIO erweitert haben.
Nein, den habe ich noch nicht.
Und der hat dann eben die 4 Slots drauf für ein USB.
Also ich habe den B ohne Plus 2 laut dir. Okay, wie auch immer. Man kriegt jetzt schon für dasselbe Geld den 2er Raspberry. Und ja, also was ich sehr empfehlen kann, das kann man auch machen, ohne dass man Raspberry Pi besitzt, unbedingt die raspberry.org Homepage anschauen.
Ja.
Und dort den rechtesten Menüpunkt, der ist Teach, Learn oder Resources oder so. Ich glaube Resources, und dann gibt es so ein Untermenü mit Teach, Learn. Und dort anschauen, und da haben sie wirklich sehr schön zusammengestellt, sodass das sozusagen da nicht sehr technikversierte Lehrer oder auch Elternteil jetzt auch benutzen kann. So genau. Also so mehr gewisse Themen, was man halt machen kann, und dazu dann immer so eine Kurzzusammenfassung, was brauche ich an Voraussetzungen, welche Hardware, bla bla, wie lange dauert das, und nachher dann eine sehr schöne, wo du alles auf einer Webseite hast und unten weiterführende Links. Mhm. Also genau so, wie du das brauchst, wenn du dich jetzt nicht stundenlang in ein Thema einarbeiten willst, sondern schnell halt irgendwas Lustiges tun willst. Und ich kann zwei Sachen sehr empfehlen. Das eine ist witzigerweise oder netterweise, Entschuldigung, beide sind schon vorinstalliert, wenn du das Raspbian Image ziehst. Das eine nennt sich Sonic Pi und das ist eine Programmierumgebung für Ruby, allerdings ist es nicht eine Programmierumgebung im klassischen Sinne, sondern das wird dich freuen, es ist eine Musikerzeugungsumgebung.
Ah, schön.
Und du gibst Befehle ein wie Play 60 oder Play 75 und dann kriegst du dann einen 75 Hertz Ton.
Ah,
oder du gibst Befehle ein wie Play C plus, Play D plus, Play E plus, Sleep 0,1 und dann macht er wie die Klaviertasten C, D, E, D.
Und so kannst du die Melodien.
Und dann kannst du praktisch Melodien programmieren oder Soundeffekte programmieren. Und wenn du dich dann weiter in das vertiefst, kannst du dann eine Schleife programmieren oder eine Funktion für einen Refrain und lernst sozusagen akustisch Schön. Programmieren. Also wer musikalisch für sich auf sowas
erstens taugt. Das und zweitens generell so zum Lernen, einfache Befehle plus gleich ja. Feedback. Also du kannst ja dann alle meine Entchen beispielsweise...
Genau, alle meine Entchen kannst du mit der eckige Klammer und dann A, C, D, E und
so. Schön, schöne Idee.
Klaus, du schüttelst schon im Kopf.
Ja, also für mich als programmtechnischen Laien stellt sich nochmal die Frage, was ist eigentlich ursprünglich Sinn und Zweck von Ruby? Weil ich kenne Ruby eigentlich nur in völlig zu anderen Zusammenhang.
On Rails wahrscheinlich. Hm? On Rails kennst du es in dem Zusammenhang?
Ja, schätze ich auch. Klar. Mein Ruby ist, glaube ich,
eine Metasploit, was sonst?
Programmiersprache, wobei ich jetzt auch nicht der große
Ruby. Das ist aber das Einzige, wo ich weiß, dass man Ruby verwendet. Und das jetzt im Zusammenhang mit Musik.
One way or another, weißt du, geht's ja nicht darum, dass du jetzt zum Ruby-Crack wirst, sondern dass du mal allgemeine Konzepte
der Programmierung
mitbekommst. Ja,
und, genau,
da ist es auch vollkommen egal, weil man irgendwann anfangen kann. Ja, ich habe Turbo Pascal und Motor 2 bekommen, genau, ja. Ist auch egal.
Die sind auch alle
groß geworden. Wir jetzt noch den Bereich Singleboard und Embedded Systems verlassen. Mhm. Also jeder, der überlegt, nach unserem wirren Vortrag hier sowas zu kaufen, da möchte ich einfach nur mal zwei Sachen dazu sagen. Also erstens, ein Banana Pi ist kein Raspberry in keiner Form. Mhm. Der grundlegendste Unterschied, was meistens immer übersehen wird, ist, dass wir von komplett andere Architekturen sprechen. Banana Pi ist ARM V7 mhm. und Raspberry beim 2er weiß ich es jetzt nicht, aber die 1er Raspberry auf jeden Fall sind ARM V6 Architektur.
Okay.
Also der Banana hat einen moderneren Prozessor oder einen höherwertigen.
Es gibt auf dem Sektor extrem viel. Jeder, der sich wirklich überlegt, sowas zu kaufen, der sollte mal ernsthaft überlegen, was will er damit tun. Und dann nochmal auf eLinux.org schauen. Weil das ist eigentlich mit einer der einfachsten und schnellsten Übersichten, mhm. was man über aktuelle Singleboard-Rechner hat. Einfach mal reinschauen.
Ja.
Nur das, wo am meisten drüber geredet wird, heißt noch lange, dass es das Beste ist.
Stimmt. Es ist wohl wahr, wobei es ist kein Nachteil, wenn eine große Community hinter sich eine Hardware
versammelt. Nee, es ist im Repo meistens ein massiver Vorteil. Mhm. Aber darum sage ich, also man soll zuerst einmal darüber klar werden, was will ich überhaupt, was brauche ich und dann nochmal schauen, was gibt es überhaupt auf dem Markt.
Ja, das ist mittlerweile eine beträchtlich große Liste.
Ja, eLinux deckt auch nur einen relativ kleinen Bereich, aber es sind halt so die gängigsten Sachen, wo man eigentlich ja als Anfänger schon mal mit Repos zusammenkommt, mhm. Die man wirklich auch verwenden kann.
Das eLinux ist eine Webseite, oder?
Ja.
Tust du die auch in die Shownotes rein dann?
Bitte. Ich hoffe, ich
kann. Okay. Okay, also dein E-Linux Tipp, bevor man sich in den Laden geht und einen Platinenrechner kauft, auf eLinux einmal schauen, was man überhaupt braucht oder was es überhaupt gibt.
Ja, wie gesagt, ersten Schritt einmal drüber nachdenken, was will ich überhaupt tun.
Also meine Erfahrung ist genau umgekehrt, ich habe das Ding und dann, oh,
ja, was könnte ich jetzt tun?
Ja, das ist halt das Coole, weil der Preis so klein ist. Ne?
Das geht mir einmal, ja, der Preis ist so klein, dann brauchst du ein Netzteil. Dann
das läppert sich zusammen.
Allein Monitor. Das ist ja auch wieder so ein Pluspunkt beim Banana Pi. Dieser SD-Karten-Horror vom Raspberry, der ist ja mir endlich Geschichte.
Warum? Du tust bei beiden eine SD-Karte rein.
Kann man, oder? Das ist halt im internen Flashback.
Ja. Beim Banana Pi schiebst du einfach eine SD-Karte rein.
Ja.
Und beim Raspberry schiebst du einfach eine SD-Karte rein und dann schaust du mal, ob die funktioniert.
Aber der schluckt nicht jede SD-Karte.
Der schluckt bei weitem
nicht jede. Da habe ich aber viel Glück gehabt.
Hast du gar nicht gewusst?
Nein, meine haben funktioniert.
Da gibt es komplette Listen, welche funktionieren und welche nicht.
Ach voll, ja, da habe ich ein bisschen was gelesen, ja.
Ich habe jetzt eine von den Karten verwendet, die beim Raspberry nicht funktioniert haben. Die schluckt eine Banane ohne irgendwas.
Mhm. Ja, ist ein guter Tipp, bevor man sich da ärgert oder so. Ich bin da auch einmal reingeflogen eigentlich nicht, aber ins Messer gelaufen bei meinem BeagleBone Black, wo dann der USB-Port einfach nicht, ich habe da so einen USB-Hub dann, wo ich halt mehr Sachen anschließen kann, einen aktiv betriebenen, oder einfach nicht erkannt.
Okay, die waren halt nicht kompatibel, oder?
Ja, nicht kompatibel, okay, dabei hätte ich mir gedacht, der USB, aber ja.
Und hast dann versucht, in einem Forum was nachschauen, oder?
Habe ich, und war das Problem auch bekannt, und wir haben dann auch eine Liste rausgearbeitet, Community getroffen, wo sie dann schon Erfahrungsberichte gesammelt haben, welche Hardware funktioniert.
Ja, das Problem ist, das merkt man halt dann immer erst hinten, auch wenn irgendwas nicht funktioniert, dann hast du das Geld schon ausgegeben, kannst du hinten auch hören, dass genau das, was du extra dafür gekauft hast, nicht funktioniert. Das kennen wir ja alle, ne?
Das kennen wir ja. Ja, und die zweite, du hast also die Soundprogrammierung hast noch
ein? Ja, also das eine war die Soundprogrammierung und das andere die App, die ich wirklich sehr empfehlen kann, speziell wenn man irgendwie Kinder im Haushalt hat.
Okay.
Und die es halt fürs Programmieren irgendwie ein bisschen interessieren will. Mhm. Das ist, wenn man einfach auf die raspberry.org Homepage geht und dort unter Teach Resources unter Minecraft Pi schaut.
Okay.
Weil es ist mitgeliefert am Raspbian Image fix und fertig eine Minecraft-Version, die heißt Minecraft Pi, entspricht, was mir meine Kinder erzählt haben, also meine Schüler erzählt haben, ist circa wie die Pocket-Version oder wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr abgespeckt. Mhm. Also sie hat nicht den Funktionsumfang der vollen kommerziellen Minecraft-Version, aber du kannst damit halt alles bauen, also du fliegst da im God-Mode herum und hast so eine
grafisch,
Insel,
so, wie
grafisch,
ist Block, Dings,
wie ist Block, also wie du es gewohnt bist und die Grafik ist ja nicht schlecht vom Raspberry Pi, der kann ja einen relativ großen Monitor ansteuern mit 1000 irgendwas mal 1000 Pixel, also 1100 mal 1000 schafft er, glaube ich, die
ja, so große Auflösung. Wenn das dann, ja, genau.
Also. Und natürlich ist das Minecraft-Fenster dann eher reduziert, das ist so groß wie der halbe Bildschirm und so. Und du merkst auch, wenn du herumfliegst, die Minecraft-Welt ist nicht ganz, diese Insel ist nicht ganz so groß, wie du es vielleicht gewohnt bist. Aber, und jetzt kommt's, du kannst daneben eine Python-Konsole aufmachen, nämlich Idle 2. Und jetzt, und das ist ganz schön erklärt dann in diesem, auf dieser Homepage, was man da machen muss, also schön mit Bildern, wirklich, wirklich Hut ab vor den Leuten, die das gemacht haben, die haben sich wirklich Mühe gegeben, das auch schön aufzubereiten. Du musst nichts installieren und so, du machst einfach die zwei Fenster auf, Idle-Fenster links, Minecraft-Fenster rechts, und jetzt gibst links im Direktmodus von Python, also der hat so einen Direkt-Interpreter-Modus, gibst du Befehle ein, und da kannst du jetzt in der Minecraft-Welt interagieren. Also das fängt damit an, dass du dir eine Chat-Nachricht schreibst, dann steht da Hallo und so. Und es geht dann aber weiter, dass du sagst, POS ist gleich minecraft.getplayer.getPOS und dann weißt du die XYZ-Koordinaten von deinem Player in der Python-Konsole. Ja, okay. Die könntest natürlich, die siehst natürlich auch bei Minecraft immer links oben. Ne? Aber du hast sie dann und kannst es damit rechnen. Und jetzt geht's was anderes, du kannst jetzt die Player-Position setzen. Das heißt, du kannst dich herumteleportieren auf der Insel. Du könntest eine Schleife machen, die dich in einem Rundflug herumteleportiert.
Automatisieren gewisse Muster und Sachen.
Genau, und da wird's jetzt dann interessant, ne? Weil jedes Kind, das Minecraft spielt, tut gerne, ohne zu jammern, und also tut stundenlang irgendwas bauen und dann relativ gleiche Abläufe machen, um zum Beispiel einen Kubus zu bauen. Da muss es halt diverse Klickstrecken abarbeiten. Und das kannst du jetzt automatisieren, zum Beispiel indem du sagst Setblocks, also das erzeugt dann einen Block oder gleich eine Gruppe von Blöcken und da hast du dann so eine Liste, was für Blöcke es gibt und das wird dann auch schön ausgeführt, also du kannst dann so eine Schleife rennen lassen, die, wenn du dich in Minecraft bewegst mit deiner Minecraft-Figur, tust du praktisch überall, wo du hintrittst, wachsen Blumen oder wächst Gras und auf dem Gras wächst dann Blumen. Das heißt, du kannst dann so fliegen, also du hast so einen Flugmodus, kannst da durch die Gegend fliegen und siehst hinter dir einen Rasen mit Blumen hinterher. Mhm. Und das andere, was den Kindern sehr fasziniert ist, du kannst jetzt sozusagen du gibst zweimal eine XYZ-Koordinate an, ja, und er macht daraus einen Würfel, also das sind die gegenüberliegenden Ecken von einem Würfel. Und den Würfel, der besteht jetzt dann halt aus Dreck oder Diamanten oder was immer halt du einsetzt. Und natürlich das Coolste ist, wenn du da TNT einsetzt und dann dieses TNT haust, das hat dann so eine Verzögerung von einer Sekunde, dann kann man ein bisschen weg und dann gibt es also eine super Kettenreaktion von Kabum und heute habe ich einen Schüler, der hat wirklich 10 Minuten sich nicht gelangweilt, einen riesigen Berg gehabt auf der Insel und dann hat er da ständig Dynamitblöcke reingebaut und sich ein persönliches Höhlensystem gesprengt. Ja. Also denkt man dann auch, mir wird es jetzt fad nach zweimal, aber na, die waren da super beschäftigt und so. Und zumindest, das hat mich jetzt gefreut, er hat das nicht durch Klicken gemacht, sondern hat wirklich programmieren müssen. Also zumindest die XY-Koordinaten und das ist ja gar nicht so trivial. Du musst ja schon ein bisschen dreidimensional denken können, dass du einen Würfel mit zwei XYZ-Koordinaten definierst. Also
da ist schon steht was ein bisschen dahinter, was dahinter. Da muss man schon eine Lernkurve.
Abgesehen davon, dass die Idle nicht so super bedienungsfreundlich ist, also du musst auch klicken und mit Copy-Paste relativ gefinkelt arbeiten.
Ja.
Da kann man schon was beibringen.
Super.
Und das Ganze ist halt super schön aufbereitet auch.
Also Spiel und Sound, also beide alles klingt
wirklich super. Kann ich sehr empfehlen. Was man natürlich auch dazu sagen muss, wenn du, ich glaube, wir haben es ausprobiert, beim Raspberry, also das ist jetzt nicht dieses neue Zweier-Modell, sondern auch das Einser-Modell, was ich habe, 10 TNT-Blöcke hält er aus und wenn du dann an 10 mal 10 mal 10 so 1000 Blöcke seinen gescheiten Würfel baust, dann bricht die Framerate halt zusammen und er macht dann nur noch jede Minute ein Bild, bis er die Explosion abgearbeitet hat.
10 mal 10 mal 10?
10 mal 10 ist 100, mal 10 ist 1000, oder? Habe ich jetzt einen Denkfehler. Ich bin beim Zweitbier.
Ja.
Keiner widerspricht.
Ich würde... Ja.
Ja. Einfach selber ausprobieren, ja. Und ja, also kann ich sehr empfehlen, Raspberry Org Homepage und dort nachschauen. Ich habe es noch nicht ganz kapiert, aber ich nehme an, diese Minecraft-Edition kann man auch auf einem normalen PC laufen, stand sogar Link dazu, gibt es irgendeinen Raspberry-Emulator, mit dem man das dann hinkriegt. Sonst kann ich ein bisschen ranten über Banana-Pie-Foren und Tutorials.
Ja, okay, wieso das?
Ich war besessen von der Idee, mir eine OnCloud auf dem Raspberry Banana-Pie zu starten und bin dann diversen gut gemachten Tutorials gefolgt. Aber ich bin jetzt irgendwie sehr verwöhnt von Ubuntu-Users.de, also von dieser Ubuntu-Community und von der englischsprachigen Ubuntu-Welt, die ja eigenes praktisch Quora-System auch haben, wo du so Fragen raufranken kannst und so. Mhm. Und wo ich eigentlich gewohnt bin, wenn ich irgendwie Ubuntu und irgendeine noch so absurde Frage kriege, kriege ich sofort funktionierende Antworten.
Okay.
Und das war halt beim Banana Pie nicht. Da gibt's von der Herstellerseite ein kleines englischsprachiges Fag und dann gibt's ein Forum von einer deutschsprachigen Banana-Community und die ist dafür, dass das ganze Ding ja noch nicht alt ist und auch nicht sehr verbreitet ist, die ganz okay. Also da möchte ich jetzt nicht nörgeln. Aber es ist halt so, du folgst dann halt sklavisch und ohne Hirn irgendeinem Tutorial von irgendwem und der schreibt halt irgendwelche Sachen auf und irgendwann scheiterst dann halt an wegen irgendeinem lächerlichen Schritt. Ne? Mhm. Und dann kommst du halt nicht weiter. Und das ist mir jetzt mehrmals passiert. Und dann auf verschiedene Foren, also verschiedene Tutorials verfolgt. Und am Schluss bin ich draufgekommen, dass die OnCloud-Version, die ich mit diesen Tutorials hätte installieren können, wenn ich es zusammengebracht hätte, wäre eh nicht die gewesen, die ich gewollt hätte. Also ich habe das Ganze dann bleiben lassen und gesagt, okay, das verschiebe ich auf später. Aber es war so, dass sich die Tutorials halt teils widersprochen haben und nicht so... Es ist ein Unterschied, ob einer ein Tutorial macht, das für ihn passt und das für andere dann passt, die vielleicht ein bisschen da mitdenken können, oder ob ein Tutorial wirklich deppensicher ist. Also ob da wirklich sehr viele Leute dran arbeiten und das ständig korrigieren auf den neuesten Stand und so. Oder ob unten halt irgendwelche seltsamen Kommentare dranhängen. Bei mir ging das nicht. Und dann ist in der Antwort, na, dann probier doch das. Aber du willst das nicht. Du willst eigentlich ein Tutorial, das schön gemacht ist, wie eine Wiki-Seite, wo viele Leute dran arbeiten.
Ein relativ
junge Plattform. Also ich möchte das in keinsten Fall herunterstellen. Aber ich bin halt sozusagen verwöhnt von der riesigen Ubuntu-Community.
Ja, das stimmt schon. Das ist eben das Beste, wenn es irgendein Problem postet, also da schreibt der Nächste aus und wird dann gleich runter. Von was wegen, ja, ich habe das genauso gemacht und bei mir hat es wunderbar funktioniert.
Und das hilft dir dann.
Ja gut, das hilft mir wahnsinnig weiter.
Oder was man besonders liebt, liebt dann irgendwie ein Problem und jemand schreibt, ah, danke für die Hilfe, ich habe es jetzt geschafft zu lösen. Aber schreibt,
wie hast du das geschafft?
Das ist ein klassischer
Problem. Nein, manchmal. Das habe ich mir angewöhnt, auch die peinlichsten Sachen dann zu veröffentlichen.
Ja, nee, natürlich.
Es hat schon Sachen gegeben, da hat man wirklich wehtan, dass ich das schreiben muss.
Ja, aber unendlich dankbar ist man dann, wenn man so eine Antwort dann findet.
Nein, es bringt nichts, einfach close zu machen und danke, es funktioniert. Das ist sinnfrei.
Ja. Das schreibt man öfter.
Relativ sinnfrei finde ich auch die vielen YouTube-Videos, die es gibt zu diversen Problemen. Weil, muss ich sagen, ein paar habe ich entdeckt, die waren insofern halbwegs okay, weil da stand, die paar Sachen, die wirklich in dem YouTube-Video passiert sind, waren in der Description geschrieben. Mhm. Also meistens tippe das und das ein und dann tippe das und das ein. Also meistens ein Dreizeiler oder ein Vierzeiler, ja. Aber dafür ein 7-Minuten-Video.
Ja.
Aber das war für mich so lähmend. Ich werde mir jetzt nicht 7 Minuten ein Video reinknallen, wo irgendeiner mit lähmenden Stimme einen unscharfen Screenshot herzeigt, weil ich 4 Zeilen brauche.
Auch meine liebe Not mit den Screencasts
und den Tutorials. Obwohl ich selber gern Screencasts mache. Also ich bin keinster Weise dagegen. Aber es gibt einfach Informationen, die du auf 4 Zeilen Text vermitteln kannst.
Du brauchst kein Video dazu. Ich denke, wenn man ein YouTube-Video macht, dann sollte das erstens gesprochen sein und nicht irgendwie super geheim rumgetextet in einer Konsole, die 5-mal umbricht.
Ja. Ja, das ist dann ja ganz eigene Problematik.
Das ganze sinnlose Gelaber. Also wenn man ein Video macht, dann sollte man sich zumindest einmal ein Grundkonzept hinlegen und einmal überlegen, was will ich eigentlich sagen.
Und bitte, bitte, also wenn es irgendwie geht, den eine textuelle Beschreibung machen und die zumindest in die Description posten. Ja, weil du kannst einfach in 2 Sekunden einen Text erfassen, wenn du lesen kannst. Und
aber wahrscheinlich genau das ist dann, was das die Hemmschwelle dann darstellt für die Macher dieser
Videos. Ja, du kannst sehr schnell eben das Video machen ohne Anstrengung, aber eben was hinschreiben ist eben sehr schwierig. Ne?
Richtig. Deswegen erster Ausgangspunkt, also das geht natürlich nicht immer, aber ein großes Lob auf die Homepage, auf die ordinäre. Ja. Ich liebe sie.
Ja, gibt genug Skripte, da fangst du ohne ein Video nichts an.
Ja, keine Frage, aber ich meine, wenn man es schon macht, kann man es ja auch.
So wie ich jetzt den Gregor geschickt habe, die Folien von CryptoKey Hardening. Mhm. Also nachdem damals kein Video aufgezeichnet werden sollte, gibt es halt nur die Folien. Und nur anhand von den Folien, das ist schon hart.
Ja klar, Folien sind kein Lernen.
Aber wenn man weiß, wie es geht, alles kein Problem.
Kein Unterlagenersatz.
Ich kann dann noch was erzählen zum Thema Kinder und Programmieren lernen. Ich war heute in einer Hauptschulklasse und habe dort Khan Akademie Kinder reingebuddelt. Aber vielleicht wollt ihr was anderes dazwischen erzählen.
Oh. Nö.
Du machst ja
mal ein paar Social-Geschichten.
Ja. Social?
Also so Filme oder so, oder Bücher oder sowas, also bevor, wo man gewöhnlich immerhin abschweifen.
Ja, ja. Ich finde, das schöne Leben teil gehört dazu. Ja, okay, dann erzähle ich noch kurz. Also ich war in einer gut bestückten Hauptschulklasse heute in Wien, und zwar waren das, so dass ich jetzt nichts Falsches sage, über 20 Kinder auf jeden Fall und ein gut bestückter Doppel-EDV-Saal, also wo jedes Kind auch seinen eigenen PC hatte, und die PCs waren zwar Windows, aber hatten funktionierende Internetverbindung. Also. Und
Infrastruktur
vorhanden und sehr leibender Lehrer auch und so. Und ja, der Lehrer und die Schüler haben keine Ahnung von Khan Akademie gehabt, außer ein Schüler, der hat das zufällig selber schon erforscht gehabt, und dann haben halt so.
Du hast ja schon öfter darüber berichtet.
Ist ja, Khan Akademie ist diese Lernplattform, bitte den TED Talk dazu anschauen, ich werde den verlinken in die Shownotes. Das war so ein ehemaliger Börsenmakler, der seinem Neffen geholfen hat, Mathematik-Nachhilfe, und hat daraus jetzt halt praktisch die größte Lernplattform von überhaupt der Welt gemacht und deckt praktisch fast den ganzen US-Schulstoff ab.
So weit ist das schon cool.
Und ziemlich gut gemacht, und das Schöne ist auch, wenn man ab und zu hinschaut, es wird auch laufend besser.
Also das ist eine lebende Plattform.
Es ist eine lebende Plattform.
Sehr gut.
Und es sind nicht nur Videos drauf, also er erklärt ja jetzt nicht nur irgendwelche Winkelsätze und so, sondern es sind auch sehr gut gemacht mit HTML5 so Tests, würde ich sagen. Und da kannst du dann halt dich selber testen und kriegst dann so Punkte und die Textaufgaben.
Was natürlich auch dann wichtig ist, sich selber dann angeeigneten Stoff dann nochmal zu überprüfen.
Genau, ja.
Und den auch verstanden hat.
Und das Ganze ist sehr gamificated, und darüber wollte ich jetzt erzählen eigentlich. Also das eine Schlimme, woran wir wirklich gescheitert sind, ist, dass du kannst dich dort anmelden per E-Mail-Adresse, per Google oder per Facebook.
Okay.
Die Kinder, die wir da jetzt unterrichtet haben, waren circa 13. Die hatten größtenteils keine E-Mail-Adresse, aber sie hatten alle Facebook. Aber irgendwie war dann ein Bug, dass auf manchen Rechnern diese Facebook-Anmeldung nicht funktioniert hat. Und dann mussten sie doch E-Mail, oder dann hat das System, war das irgendwie verdächtig und hat gesagt, sie brauchen eine Parent- oder Guardian-E-Mail-Adresse. Und da haben wir dann die vom Lehrer verwendet. Und der Lehrer war wirklich eine Stunde lang beschäftigt und hat nur auf seinem Smartphone E-Mails bestätigt, dass dieses Kind jetzt wirklich sich an der Khan Akademie anmelden darf. Also etwas, was ich beim Vorbereiten einfach null bedacht habe, weil ich dachte, es gibt 3 Anmelder von
seinem,
und dann dort stehst du nur blöd herum und die gehen, es geht nicht.
Du verwechselst dir was. Also das war kein Fehler, das war ein Sicherheitsfeature.
Ja.
Sicher vor den Lernern.
Ja.
Okay. Ich meine, das ist sowieso was, das habe ich noch nie ganz verstanden, warum man sich an irgendeiner Plattform über Facebook anmelden will.
Weil Kinder heutzutage keine E-Mail-Adresse haben.
Deswegen gebe ich Facebook auch nicht alle Daten, wo ich mich gerade anmelde. Und in Folge ist komplette Profil.
Du, wir reden jetzt von Nicht-Technikern, ne? Und er weiß eher seine Facebook-Adresse, als dass er seine E-Mail-Adresse weiß. Das ist einfach so. Ne? Und ja, na okay.
Ja, uns muss es nicht recht sein. Uns ist es auch nicht recht.
Das ist also, aber das ist einfach
dieses... Ich könnte mich nicht mit meiner Facebook-Adresse anmelden.
Weil du keine hast, ja. Und man muss, ich muss dazu sagen, die ganze Khan-Akademie funktioniert auch in einem sogenannten Anonym-Modus. Das geht schon. Mhm. Aber das Wesentliche, die Gamification, fällt dann weg, weil für jede gelöste Aufgabe, die du bei so einem Test machst, also wenn du da jetzt irgendwelche Grundrechnungsarten erfolgreich löst oder auch ganz schön für Oberstufen-Schulstoff da richtig halt dich selbst testest, kriegst du Energy Points. Energy Und Points, jetzt kommt das Geile, für die Energy Points kannst du dann deinen Avatar ändern, weil bei deinem Profilbild darfst du eben nicht ein Foto raufladen, sondern darfst nur so vier krümeligen Grünblättern auswählen. Und wenn du dann die wirklich geilen Avatar-Bildchen haben willst, wie so Roboter oder so, dann musst du dir erst die Punkte dazu verdienen.
Ja, chat.
Und ich habe also gedacht, na gut, ja, Gamification, haha, ja, Mathematik, ja. Und was wo ja wirklich mir die Gucker rausgefallen sind, ich erkläre das irgendwelchen Kindern und sage, ja, schau, da kannst du draufdrücken und dann kannst du den Avatar halt an einem besseren kaufen und das sind so, steht da bei ihm, der kostet 10.000 Punkte und ist halt so ein versperrtes Vorhängeschloss und die Kinder sofort, wow, oh, geil, ja, super, das mache ich, ah, ich mache jetzt Grundrechnungsarten, da kriege ich mehr Punkte. Also sofort irgendwie so dieses, ich will Punkte, ich will mir die besseren Bildchen kaufen, also ja. Du denkst da, warum, wieso,
ne? Naja, wir werden es ja schon verstehen, oder? Die ganzen Spiele jetzt, dieses Unlocken ist einfach so ein Mechanismus, der jetzt schon bei jedem, gerade bei mobilen Games und so, ist es oft so ein Mechanismus, der ist jetzt noch viel stärker als früher.
Ja.
Gar nicht
vorhanden. Aber dieses ganze Nudging und Social Manipulating oder wie man das nennt, wow, volle Wäsche. Ja, aber ich muss sagen, es funktioniert und ich glaube, es ist schon eine Leistung, dass man einen Saal voller Kinder dazu bringt, sich freiwillig mit Mathematik zu beschäftigen. Und das ist gelungen. Also die waren, muss natürlich schon Aufsichtspersonen da haben, aber die waren da durchaus bei der Sache. Und sie haben sich dann auch zu zweit zusammengetan und so und gegenseitig geholfen und natürlich haben sie dann entdeckt, dass der Windows-Taschenrechner da ist. Ne? Kann man, aber das ist ja okay. Ne? Sie sollen,
Plus für Gamification
und funktioniert wirklich. Und was ich dann probiert habe, ist, diese Khan-Akademie hat eben nicht nur Mathematik, sondern hat auch diverse andere Schulthemen, Biologie und so und zum unter anderem auch Programmieren. Also du kannst über die Khan-Akademie Programmieren lernen. Und zwar ist sowohl JavaScript als auch, glaube ich, eine Variante von Processing, was Java ist. Und das haben es relativ aufwendig...
Von Programmieren oder von JavaScript?
Ja, wir reden jetzt von Programmieren, Lernen, ja. Und zwar haben sie das relativ cool gemacht, also alles HTML5-mäßig. Du kriegst einen Video, der natürlich dann auf Englisch ist, was ein extremer Fail war in einer deutschsprachigen Klasse. Aber du siehst im Video, wie eine Stimme halt plappert und sowas daher programmiert. Und die Programmierstatements, die sie gibt, sind total einfach. Zum Beispiel Rekt, Klammer auf und dann vier Zahlen und das Zeichen ist ein Rechteck. Und dann kannst du in derselben Ebene, wo das Video war, also im Video selbst, siehst du diesen Rekt-Befehl und kannst den jetzt ausbessern. Sogar mit der Maus kriegst du einen Schieberegler, dass du die Zahlen verschiebst, also dass du nicht zu viel tippen musst. Und dann tust du aus einem 20er, machst dann 40er und du siehst live, wie sich dann sofort in einem Canvas das Rechteck verändert. Also du hast ein sehr kurzes Feedback-Loop. Du musst nicht compilen oder auf irgendeine Taste drücken oder so. Ne? Und dann werden halt so Aufgaben gestellt, ja, bitte erzeuge die und die Figur. Und das war dann für die Kinder ein bisschen zu hart, es war hauptsächlich Sprache, weil es halt auf Englisch war und weil es halt doch, wie soll ich sagen, man muss ein geometrisches Vorstellungsvermögen haben und das haben die Kinder zum Teil nicht. Das ist nicht selbsterklärend, wenn da vier Zahlen sind und da steht X, Y, Y, Height, was damit gemeint ist. Also ein Zwölfjähriger checkt das jetzt nicht unbedingt. Ne? Und ich habe dann gemerkt, also die Kinder sind dann von dem Programmieren weg zur Mathematik, weil sie da schneller Punkte gekriegt haben und einige sind dann wieder zurück zum Programmieren, weil sie sozusagen einen Ehrgeiz entwickelt haben und gesagt haben, sie wollen das. Aber ja, und ja, nur Hut ab, also du kannst wirklich viel damit lernen.
Das war eine positive Lernerfahrung. Wie könnte man das mit dem Anmeldeproblematik, kann man das irgendwie umgehen? Glaubst du das bei großen Gruppen eigentlich nicht?
Gell? Ja, du kannst schon eins machen, nur das war jetzt organisatorisch nicht drin. Du kannst dich jetzt als Teacher oder auch als Parent einloggen und dann Accounts für deine Kinder oder Schüler anlegen.
Ja? Okay. Also das nächste Mal könntest du dich da schon
vorbereiten. Hätte ich die Klassenliste gehabt, hätte, aber da ich jetzt externe Person war, war das nicht drin und ich kann es auch nicht dem Lehrer sagen.
Also es gibt Mechanismen, aber...
Das sind schon. Wir haben es jetzt umgekehrt gemacht. Wir haben die Schüler gezwungen, sich einzuloggen und dann ihren Lehrer als Lehrer einzuloggen. Und schönes Feature von der Khan-Akademie ist eben, dass der Lehrer sozusagen total viele Diagramme kriegt. Unter anderem kann er sehen, voll Big Brother-mäßig, welches Kind zu welchem Zeitpunkt wie lange, an welcher Aufgabe, wie oft scheitert und sie wann schafft. Creepy. Das ist ein bisschen creepy, aber das ist, wenn du jetzt 30 Kinder unterrichten musst und du musst in einen Mathematikstoff gehen, siehst du, aha, der hängt an dem Problem. Und sonst, wenn du nur so deinen Frontalunterricht machst, siehst du das ja nicht einmal. Ne? Also es ist dann nur Ausübungshefte, die er irgendwo abgeschrieben hat, du hast dann null Feedback. Und das ist, aha, und dann siehst du auch, und dann hat er es kapiert. Und dann hat er es geschafft. Und also da kannst du hast da wirklich auch tolle Sachen.
Persönlich dann eingehen auf
persönliche Lernen. Und das ist ja dieses Ding, was auch in dem Talk vom Khan, von dem Khan vorkommt, was sagt, Flipping the Classroom, also dass plötzlich dann die Leute, die Schulsituation sich umkehrt und die Lehrer sagen, schaut euch zu Hause dem Video an, macht die Aufgaben und wir machen es dann in der Schule gemeinsam und sie können dann sozusagen helfen oder wirklich über das Grundlegende diskutieren und müssen nicht das Üben in der Schulzeit machen. Das ist halt so die Vorstellung.
Ja.
Also du kannst mit Khan-Akademie coole Sachen halt machen, wenn du dich halt ein bisschen damit beschäftigst.
Ja, und das Lehrer auch eigene Kurse natürlich erstellen dann, und also, oder?
Ist das, das ist, glaube ich, sehr schwierig. Also du kannst den schicken und vorschlagen, aber ich bin noch nicht so ganz sicher,
das ist dann
dass du jeden nimmst. Ja, da ist, glaube ich, ein bisschen Redaktionssystem drin.
Aber das würde dann Sinn machen, das im Vorfeld schon mal zu sagen, macht sich mal jeder einen Account.
Ja, das würde Sinn machen, ja. So viel.
Würde auf jeden Fall eine Menge Zeit sparen, denke ich.
Jeweils, aber genau, es ist
das Sache, Schöne ist, wenn du das einmal machst als Lehrer jetzt oder als wer auch immer mit Kindern arbeitet, ist das einmal gemacht und du kannst dann ein Semester lang arbeiten und die Accounts sind da. Ne?
Das ist dann schon, ja, nur du verlierst am Anfang mal also eine Viertelstunde, wird wahrscheinlich nicht gereicht haben.
Ne? Nein, hat nicht gereicht. Ja. Und das Schlimme ist dann, dass die Kinder natürlich dann umeinander toben und so.
Das kommt nur dazu. Ja.
Sehr gut, also positive Erfahrungen.
Ja, also nur Hut ab vor Khan-Akademie. Das Schöne ist, sie wird laufend verbessert. Also man war das ein Coming-Soon-Feature und so. Also es macht Spaß, da ab und zu wieder reinschauen, auch wenn man mal reingeschaut hat. Um Werbung für einen Garek zu machen, im Hauptraum wird gerade Setaki getanzt.
Ja, wir haben oft genug gesagt, die Leute sollen herkommen.
Ja,
wenn sie es nicht tun, selber schuld.
Ja, man muss sagen, ganz Wien ist anscheinend selber schuld. Naja. Ja. Ja, das waren meine Kinder- und Lernern-Sachen.
Sehr gut. Noch was? Schöner Leben, ja. Oder Ding, ich kann auch diese News reinhauen, ist eigentlich nur eine Folgenews von letzter Woche. Dieses ominöse Ubuntu-Phone, von dem ich das letzte Mal gesprochen habe, das ist jetzt tatsächlich in die Realität übergewandert. Der spanische Hersteller BQ hat das Aquaris E4,5 rausgebracht und kriegst es aber trotzdem noch nicht zu dem regulären, sondern das sind irgendwelche Flash-Sales, die es verkauft werden. Das ist ein Budget-Phone, kostet 163 Euro so im Erstverkauf, ist ein Quad-Core drinnen, 1,3 GHz.
Nochmal 150 Euro.
Ja, genau, also 169 Euro, bitte, ist die
Ist das nicht billig Kosten. für ein gutes Phone?
Das ist relativ, es ist halt so wie das fürs Moto G3 habe ich 200 gezahlt, glaube ich. Das ist schon relativ günstig. 1 GB RAM und Quad-Core 1,3 GHz. Was ist da für ein, ist ja auch egal, die Hardware-Spezifikation, es ist trotzdem ein Budget-Phone. Was vielleicht das einzig bisschen Besonderes daran ist, dass es Dual-SIM-fähig ist, das Ganze. Aber das ist es. Ja. Also es gibt jetzt mal Hardware, mal schauen, wann die ersten Hands-on drauf ist. Ich glaube, im Artikel wird erwähnt, dass das Wired sich das schon angeschaut hat. Muss man mal anschauen. Also wie gesagt, da muss man am besten seine Augenlider so auf halbes Interesse einstellen und mal jetzt abwarten, was die ersten...
Und was ist jetzt der große Unterschied zu einem Android-Phone, das nicht Google drauf ist?
Ein anderes Betriebssystem ist das von Canonical, kommt auf die Ubuntu-Desktop-Sachen entwickeln, das ist einfach...
Das heißt, ich habe keine Google Maps.
Du auch, also wirklich, schau dir mal ein Video an, du wirst jetzt bei der grafischen Oberfläche keine großen Unterschiede sein. Ja? Die haben sich so ungefähr vom Flow her auch ungefähr dieselben Sachen überlegt. Eine Sache könnte allerdings praktisch sein, ja?
Also so der Plan ist, du steckst dein Phone dann so über Docking Station an dein Bildschirmsetup zu Hause an und du hast dann auch ein
1 mein Phone 1 ist mein Computer.
Genau, das ist ein Computer in der Pocket. Das ist so das bisschen, da muss man sich auch anschauen, wie es funktioniert und ob sie dieses Versprechen überhaupt einlösen. Das war ja auch nur, die Worte sind ja beim Herrn Shuttleworth immer groß, was dann wirklich rausschaut.
Ich muss kontern, ich habe auf Ubuntu-Users.de ein Interview gelesen über irgendeine Hauptchefin von Ubuntu Phone. Und das Interview war so, warum, was ist so cool an Ubuntu Phone? Zweimal gefragt. Und das, was sie gesagt hat, also ich habe nicht das komplette Interview gelesen, war, ja, also der Swipe-Mechanismus und das, das, ja gut, das ist so pleasant, das zu benutzen. Ich habe so gedacht,
vielleicht ist das ja Marketing geschult.
Ja, oder nicht technischen
Schäden. In der Mobilszene muss man wahrscheinlich über solche Sachen argumentieren. Da kannst du das, das ist auf, komplett auf cute aufbaut, irgendwie die
Uhr beispielsweise.
Ja, genau.
Ja, das ist richtig, aber das bin ich nicht mal die Zielgruppe. Ne?
Es kommt doch eher nach technischen Marketing, so wie bei Nvidia. Ne?
Also, genau. Also, aber mal abwarten.
Wie gesagt, das technisches ist Marketing ja eigentlich schon Widerspruch
in das sich. Das ist auch wieder, ja, richtig, aber
was man kann, soll das sein?
Man könnte sich da schon was überlegen, attraktivere, also eine Swipe-Geste als Innovation zu präsentieren, würde ich jetzt auch, wäre ich ja, auch jetzt nicht angetörnt davon. Ja. Na gut.
Ich wollte noch über Facebook renten.
Wirklich? Ist das noch?
Ja. Ja. Nein, ich habe was gelesen, und zwar war das auf ORF, glaube ich, ein Artikel, dass mehrere Leute Facebook mit Internet verwechseln in Afrika.
Ach, das habe ich auch gelesen.
Hast du auch gelesen?
Ja.
Kannst du eh dazu sagen?
Ja, das hat aber diesen Grund, weil ja Facebook dieses Internet.org gratis Internet anbietet in schwellenschwachen Ländern. Das glaube ich, gibt es andere Firmen auch, die das anbieten wollen. Und das, ich meine, an und für sich klingt das so nach dem ersten ein hehres Ziel oder so. Aber natürlich ist das natürlich auch ein firmentechnischer Plan, die Leute alle auf Facebook draufzubringen.
Und vor allem ein großer Bruch der
Netzwerke. Ja, natürlich erstens das, allerdings hätten sie ansonsten kein Internet. Außerdem kannst du außer Facebook halt auch Wikipedia und andere Services auch ansurfen.
Aber eben nur ausgewählte.
Gemischt, Services, ja. Es ist wirklich ein gemischtes,
problematisches. Wurde auch Wikipedia sehr kritisiert dafür, dass sie da die Netzneutralität bricht, indem sie damit macht.
Ja, ist auch eine schwierige Entscheidung. Ich wüsste auch nicht, dass Wikipedia, ob ich das Angebot ausschlagen
sollte. Wobei Wikipedia da sozusagen, auch wenn sie ablehnen würden, könnte der Service ja trotzdem alle Wikipedia-Inhalte anbieten, weil sie ja frei lizenziert sind. Eben, die müssten halt den Server spiegeln dann, ne? Diese Internet-Org-Leute.
Wie auch immer, das, es ist, du hast vollkommen recht, ich habe da auch, es ist sehr gemischt.
Ja, und,
das müsste man mal ändern.
Auf jeden Fall dieser ORF-Artikel, den wir, glaube ich, beide gelesen haben, der hat dann verlinkt auf so irgendein Blog-Eintrag von einem Teenager, der gesagt hat, Facebook ist wie das peinliche Abendessen mit Verwandten, dem man sich nicht entziehen kann. Ach, ja. Und hat dann so aufgelistet, so diverse hippe Social-Media-Services, die halt in seiner Generation jetzt noch mehr in sind, wobei er dazu gesagt hat, das ist rein persönlich von ihm. Und das Witzige war, die waren alle irgendwelche Kommerz-Dinger, die halt so das Haupt... Argument war, ja, wir sind jetzt so jung und so cool, dass nur die ganz jungen Teenies uns haben und nicht deren ihren Eltern.
Ja.
Und bis das halt dann so weit ist.
Ich frage mich jetzt mittlerweile bei diesen Facebook und Social Media, die sind alle kommerzig und die, also die meisten und so, aber cui bono, sich darüber aufzuregen, wenn die Leute positiv darüber kommunizieren. Manche können sich halt nicht mit allen Ebenen der Technik auseinandersetzen und Kommunikation unter Menschen bewerte ich mal immer als positives Zeichen. Auch wenn es nicht immer das Beste zum Vorschein bringt, aber ich sehe es lieber im Internet, als dass es verborgen vor mir bleibt. Das ist mir viel unheimlicher. Ja. Also irgendwie so.
Also mir ist es auf der Straße lieber wie im Internet.
Ja, wirklich. Müsste ich länger drüber nachdenken.
Du meinst, weil sich auf der Straße die Leute noch doch eher besser benehmen als im Internet?
Ja, wenn einmal ein paar tausend Leute auf der Straße stehen, dann bewegt sich vielleicht was.
In Facebook. Also tausend Leute klicken Like.
Ja, so komplex die Materie. Man kann halt nicht alles will man ja auch nicht auf der Straße verhandeln. Für manche Themengebiete ja, aber ja, naja, also ist auch ein weites Feld. Nur ich bin ein bisschen müde schon, es ist so einfach. Ich meine auch, das ist nur so wie die verschiedenen Plattformen.
Nein, ich sehe Facebook wirklich nicht als Plattform für irgendwas.
Ja, ist ja das legitim. Es geht vielen so, du bist nicht der Einzige und vielen stehen da
kritisch. Ja, und die meisten sind zwar dagegen, aber trotzdem dort, ne?
Ja, selbstverständlich.
Auf das möchte ich eingehen, was du da sagst, weil also ich bin jetzt nicht nur privat, ich bin ja Firma auch und eigentlich bin ich auch der Biertaucher-Podcast zumindest und dann für den Harald mache ich auch das OS Domotics und so. Und das heißt, ich habe sozusagen mehrere Facebook-Pages, wo ich sozusagen als Organisation oder Firma auftrete und nebenbei habe ich wie jeder einige, wie soll man sagen, Nicht-Nerds im Bekannten- und Freundeskreis, ist halt am ehesten über Facebook erreicht. Ne? Und deshalb war ich eigentlich recht fleißiger Facebook-Nutzer immer und habe auch dann auf meine diverse Spielen-Programmieren-Seite an irgendwelche lustigen Links von der Future Zone gepickt, weil ich mir gedacht habe, ja, dann ist mein Facebook-Profil lebendig und ich kriege ganz viele Fans und ich kriege auch jede Woche von Facebook so eine E-Mail, ja, du hast jetzt 37 Nutzer auf deiner Seite und 5 Neuanmeldungen. Und ja, wie gesagt, durch diesen Artikel, was Facebook da in Afrika treibt und mit der Netzneutralität, habe ich mir da gedacht, ja, eigentlich, das war jetzt so das, was denn das Fass,
ja,
der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen wollte. Und ich habe jetzt beschlossen, mich sehr aus Facebook zurückzuziehen. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe Facebook jetzt auf einen anderen Browser verbannt, weil ich hoffe, dass dadurch diese Cross-Cookie-Sache nicht mehr so funktioniert. Weil normal gehst du auf irgendeine Webseite und liest irgendeinen Artikel und dann steht da unter, liken Sie ihn auf Facebook und es ist schon dein Foto dabei. Also die wissen schon, wer du auf Facebook bist, und das ist mir dann ein bisschen sehr am Nerv gegangen. Und dann das andere, was ich gemerkt habe, es ist zwar lustig, wenn du irgendwelche lockeren Bekannten auf Facebook sozusagen erreichst und siehst, was die posten, aber wenn ich so durch diesen Facebook-Stream browse, ja, dann merke ich ja, okay, da ist jetzt wirklich schon jede dritte Meldung irgendein vom Facebook-Algorithmus irgendeine Werbeanzeige, die ich eigentlich nicht sehen will, aber von der Facebook glaubt, dass ich sie sehen soll. Und
die kriegen ja Geld dafür, das zu glauben.
Ja.
Ja, jetzt aber diesen ganzen, ich will jetzt nicht drüber, so aber lange drüber reden, so, weil das sind alles so offene Probleme und ich lese sie jeden Tag im Internet.
Aber ich versuche mich jetzt einmal sehr auf Facebook Diät zu setzen. Ich werde vielleicht gerade noch schreiben, neuester Biertocher Podcast Folge ist da, aber sonst nichts mehr.
Wirst du nicht
und sein, wirklich mich sehr zurückziehen und ich glaube nicht, dass mir viel fehlen wird.
Kannst du ja dann berichten.
Ja, wie nach einem Monat, ja, meine Facebook Diät funktioniert.
Siehst du, da fällt mir ein, Biertaucher-Podcast ist auch in sehr vielen Ausgaben in Yasi vertreten.
Yasi, das muss man jetzt erklären.
Peer-to-Peer-Suchmaschine.
Ah, okay, sehr gut, ja. Warum wohl? Warum?
Naja, wahrscheinlich, weil es wieder gecrawlt hat.
Okay, aber hat er bewusst eine Handlung gesetzt oder hat er nur hingesurft?
Da wird halt irgendwer über YouTube drüber gegangen sein und die meisten sind ja auf YouTube. Einige also vermute ich mal, dass das Beifang auf YouTube war.
Mhm. Ja, bitte, ist doch gut.
Aber was ist mit Folge 1?
Was war mit Folge 1?
Die älteste Folge, die ich gefunden habe, war Folge 5.
Nein, Folge 1 sollte noch am Server sein. Ich habe es schon länger nicht hingeschaut, aber wir haben nichts weggetan. Okay. Es ist auch noch der volle XML-File. Mhm. Hat noch alle Folgen.
Kann man ja irgendwann nochmal drüber
kommen. Moment, deine Yasi-Maschine hat die nicht gefunden.
Ja.
Na, geh einfach auf biertaucher.at und klick dort auf Folge 1. Wie wär's?
Das werde ich mal machen.
Wenn ich
das Datenvolumen abschätzen kann.
Ja, nein, das war die erste Folge.
Ich finde, die war lustig. Da haben wir prophezeit, dass Nokia den Bach runtergehen wird, weil sie sich mit Microsoft ins Bett legen.
Na bitte.
Das war voll gestimmt, hat 2 Jahre später. Das war vor 2-3 Jahren jetzt.
Na, 3 Jahre müsste es mit 3 Jahren.
Also vor 1,5 Jahren wäre das gar nicht so schwer zum prophezeien.
Ja, ja.
Nein, wir haben schon sehr früh prophezeit. Ne?
Ja. Ja. Na bitte, eine Prophezeiung, die eingetreten ist. Sehr gut, sehr gut. Tja, Leute, ich würde sagen, wir sind jetzt gerade ein bisschen nach einer Stunde 17, 12. Ich würde sagen, wir machen langsam Schluss, oder?
Ich würde empfehlen, hinten noch dran zu stückeln von der FOSDEM, das Interview über Diaspora. Ich glaube, das haben wir noch nicht dran gestückelt.
Du schickst mir das.
Da hat einer von den Diaspora-Entwicklern sozusagen erklärt, warum Diaspora cool ist und dass das eben das Social Media der dezentralen, Open-Source-coolen Typen ist.
Mhm. Das gibt es ja noch über das Diaspora.
Ja, ja, und ich muss auch gestehen, ich mache viel zu wenig dort.
Das aber die ursprünglichen Leute
wahrscheinlich
sind
ernstlich
so. Ich habe mir das irgendwann einmal angeschaut, da war einfach nicht einmal tote Hose, da war eigentlich überhaupt nichts los.
Ja, das beißt sich im Schwanz, weil niemand dort ist nichts los. Ne? Aber man kann das durchaus nutzen. Und ich finde, wenn man schon Social Media will, wäre das eine der ethisch vertretbareren Plattformen.
Gut. Na gut, dann mache ich zum Abschluss noch den Filmtipp.
Ah,
Ich weiß schon, ich komme schon wieder mit so einem alten Scheiß daher.
Ja, immer, ist doch gut.
Ja, ich weiß.
Wieder kein aktueller Film.
Ich bin immer froh über alten
Indie-Content. Liegt das jetzt an mir oder an den schlechten aktuellen Filmen?
Tja, also welcher okay. alter Film?
Fahrenheit 451.
Ach, bitte, bitte eine Inhaltsangabe. Ich kenne nur das Buch.
Ja, das ist eine Wirkung.
Ist die Inhaltsangabe.
Warum will man sich dann noch einen Film anschauen?
Ja, ich weiß nicht, Mama ist der Film besser.
Das ist ein super der Film, bitte Oscar Werner. Das ist ein
absoluter Klassiker.
Kein Wahnsinn.
Keine Ahnung, wie die Typen
heißen. Sind beide
Truffaut. Also Truffaut ist ein Nouvelle Vague-Film in den 60ern.
Ja, so Ende 60, Anfang 70,
genau. So dem Dreh. Und da kam ja das, war ja ganz viel französisches Kino, Nouvelle Vague,
berühmte Regisseur genau, von 60er. Die ganzen Wandtapeten im Hintergrund, die sind ja so Hammer in dem Film. Ja,
ich war von den ersten Einstellungen, also Fahrenheit, kurz um die Thematik zu umreißen vielleicht, oder für die Leute, die es nicht kennen, basiert auf einem Roman von Ray Bradbury, einem amerikanischen Science-Fiction-Autor, und es geht darum, dass Bücherverbrennungen in einer Gesellschaft stattfinden und dass Bücher aktiv vernichtet werden und ein totalitäres Regime dort herrscht.
Und ich denke, dass
das gibt dann irgendwie
weiterspinnen. Wer hat Zugriff auf die Information? Genau. Wer bestimmt, was das Volk lesen darf? Ich meine, das ist ja hochaktuell.
Wenn ich mich richtig erinnere, ich habe den damals im Augarten, wie es das alte Augarten-Sommerkino noch gegeben hat, haben wir dort angeschaut und ich war schwerstens beeindruckt, weil im Vorspann werden keine Schauspielernamen und keine Schrift angezeigt. Und das war schon absichtlich ein kleiner Dreh, um diese Buch- und informationsfeindliche Gesellschaft okay. zum Ausdruck zu bringen. Und ich habe mir gedacht, gleich so in Vorspann und so. Gut, okay. gut hingepaced, ja.
Nee, da bin ich jetzt gestern wieder drüber gestolpert. Eigentlich, den habe ich, glaube ich, das erste Mal gesehen. Ich glaube, das war so 89 oder so. Also auch schon ein paar Wochen her.
Ja, also, ich war...
Aber... Ja, momentan stolpere ich immer wieder mal drüber.
Super, ich finde es zu Recht ein Klassiker.
Ja, da, wie gesagt, wir sind ja schon gerügt worden, weil wir dauernd über die ganzen alten Schinken und Schmöcker reden.
Das stimmt, ja. Also wenn ich noch irgendwas, ich lese zur Zeit, bin ich Comic, aber das ist auch schon in den 80ern schon.
Aber wenn ich mir überlege, was aktuell so läuft, ja, Entschuldigung. Wenn wir den Mist überhaupt anschauen.
Ah, das gibt so viel, das läuft. Ich meine, man darf sich nicht, ich meine, der Truffaut war damals auch kein Blockbuster. Ich meine, man muss sich halt im Off-Kino umschauen und da gibt es dann schon einiges, was noch interessant ist. Beim Oscar Werner übrigens interessant noch, dass er dort die Hauptrolle spielt, eben diesen Bücherverbrenner. Und der hat den Film überhaupt nicht gemacht.
Also als Hauptdarsteller
hat er nicht gemacht. Er konnte mit der Nouvelle Vague generell, das war halt das damals moderne experimentelle Regino, und hat nicht ausstehen können, dieses ganze Werk, nur als kuriose Randbemerkung dazu. Aber der war ja sowieso sehr eigen.
Gut, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Diaspora-Interview, frisch von der FOSDEM. Und wie gesagt, weitere FOSDEM-Interviews entweder auf der 191er Homepage, dort habe ich sie alle zusammengefasst, oder in meinem Blog-Eintrag unter spielen.programmieren.at/blog oder einfach in den nächsten Folgen.
Sehr gut. Bis dann. Tschüss.
Service run by individuals and organizations. So anyone can take the code, run their own server and join the larger diaspora social network.
So it's decentralized. So I can host my own diaspora server.
Yes.
Okay.
And it doesn't matter which server you're on, you'll be able to communicate with all the other.
So there are all these independent servers are interconnected, like ERC.
Yes.
And so there can be no central company decision like take it down or censor it or do whatever.
No.
Okay.
And even if the project decided that we only allow these people to use the software, it's not possible because we can't take the servers down and it's AGPL. So it's kind of anyone can use it.
Could I make censorship on my own hosted diaspora server? Can I say I only accept these guys?
Yeah, sure.
But then other people would find other servers or would create their own servers.
Yeah.
Okay.
We do recommend that anyone running a server sets up the terms of conditions because different legalities in countries and so
I can make my own rules and enforce them on my own server.
Yeah, sure. Yeah.
Okay. You have felt an increase of demand about diaspora since the new Facebook regulation or since the Snowden revelations that all communication is protocoled. You feel that that there's more interest to your project?
Yeah, definitely. I think as one guy said, every time Facebook does something to the terms and conditions, there's
you get spike.
Small spike. And there's also been spikes for other reasons, like there's a social network called Elo recently.
Elo?
Elo. Uh-huh. Yeah, it's a proprietary, it's okay, not open source, but they had lots of visibility and also that created visibility for our project as well, because people were like looking for alternatives. Mm-hmm. So every time someone looks for alternatives, it's,
What is your role at Diaspora? You are involved in the development or in the public relation team?
We don't have strict teams.
Yeah.
We have it's a community project, so we have all the community governs. I'm a generic contributor and a core community member, so I do development and.
But you get nothing paid for developing for Diaspora.
No.
You do it in your free time.
Yeah. All the contributors are developers.
Can you explain why you code in your free time, unpaid for an? That so that people can chat. What?
For us. Are you using your free time for us?
For us, genau, for us.
It's fun. It's fun and
you like working unpaid for us?
I don't see contributing to open source as working for someone. It creates a sense of community. For example, this is a great community. We're actually at a conference representing Diaspora for the first time as a community project.
Okay.
And I've never met these guys, and I talk to them daily, and it creates a community.
So you met here in live people you know online before from the Diaspora Git contributors?
Yeah, because we're a global community, and...
But beside the table, get you any benefits? Like did you pay you the transport or the hotel fee or something? So get you anything out of it?
No, Diaspora became a community project in August 2012. Yep. Before that, it was a startup in New York. So we don't have proper like a legal organization behind it. There's some of the core community feel that there should be, and maybe we'll have one. But at the moment, everybody just pays for their own.
So you're not even contribute your time when you code, but also here, if you talk, it's all on your own time, and you paid your own travel expenses.
It's fun. It's one of the best weekends I've had in a long time. Speaking about my favorite open source project.
Okay. Can you say what roles are open if you want to contribute to the Diaspora project but are not a hardcore coder, but if you have more general skills, is there still a role for you that you can fill?
Yeah, sure. One of the biggest things we're actually looking for is someone who's listening who's an active Diaspora user and likes that sort of thing. Is we really need someone to do community management, because most of the core contributors are actually coders, and coders are not necessarily good with like PR, for example. So yeah,
you need people with people skill, like posting, reading posts, linking.
We really would like to have someone step up to do that, and also we need people to test issues. For example, test new code and. Generally, people interested in designing stuff, and there's a lot of things you can do as a community
member. And if you are a coder, what languages would be advisable for your project? Which coding languages at the moment?
Two. There's Ruby on Rails, the front-end side is Backbone.js, JavaScript.
JavaScript.
Yeah, so those are the two languages you need to know. We have good documentation, so anyone who's interested, just our project page, diasporafoundation.org, there's like a get involved button.
And from your personal experience, you can recommend getting involved in this community project for no pay?
Yes, absolutely. There's really cool guys here, so.
Okay, thanks a lot. Yeah.